Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Das Selbstsein mit Anja Tietz on the Road of Life. Ich bin Anja und ich begrüße dich von Herzen zu dieser wundervollen Episode. Es ist ein Geschenk in diesem Podcast geflattert in Form von Hermann Fatzelstein und ich hatte die große Freude, mit ihm über Fasten reden zu dürfen. Die Fastenzeit hat begonnen in dieser Woche und Fasten liegt mir seit einigen Jahren, seitdem ich es selbst erfahren habe, wirklich sehr am Herzen, weil ich der Meinung bin und selbst auch die Erfahrung gemacht habe, dass Fasten einerseits unserem Körper Raum gibt, sich selbst zu heilen, wir die Gelegenheit haben, unseren Körper auch anders kennenzulernen als eben in dieser Normalität der Fülle. Und weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Fasten sehr, sehr positiv auch auf unsere Seele wirkt. Denn irgendwie ist Fasten so eine Art Booster der eigenen persönlichen Entwicklung, weil in dem Moment, wo wir uns Raum geben, und zwar körperlich, aber dadurch auch seelisch und Raum geben, dass unsere Seele sich so zeigen kann, wie sie auch gedacht ist, dass das unglaublich auf die eigene persönliche Entwicklung wirken kann. Und wir lassen uns ein auf auch neue Erfahrungen und wir lassen uns tatsächlich auch, das ist auch meine Erfahrung, auf andere Arten der Ernährung ein. Und meine eigene persönliche Ernährungsweise und die meiner Familie hat sich auch durch meine eigenen Fastenphasen immer wie so eine Stufe weiterentwickelt, weil die Neugier dann kam und die Offenheit da war, Neues auszuprobieren. Und deshalb werde ich nicht müde, über Fasten zu sprechen und freue mich riesig, das diesmal auch mit meinem lieben Freund Hermann tun zu dürfen. Und Hermann ist genau der richtige Ansprechpartner. Er hat eine wunderbar charmante Art und Weise. Er ist von Dr. Rüdiger Dahlke ausgebildeter Fastenbegleiter. Uns vereint die Leidenschaft für Yoga und Spiritualität und es ist einfach wunderbar inspirierend, mit so einer Seele auch in den Austausch zu gehen. Und jetzt wünsche ich dir dabei ganz viel Freude und freue mich unglaublich, mit dir dieses Interview teilen zu dürfen. Viel Spaß! Ich freue mich riesig, dass du hier bist, Hermann. Und zwar auf der anderen Seite von Deutschland so fast, aber ganz dicht hier. Und ich habe in der Einleitung schon ein bisschen was von dir erzählt und würde aber gleich noch ein bisschen mehr von dir hören in Bezug auf deine Person. Aber erstmal nochmal so ein kleiner Sidestep. Warum macht es eigentlich Sinn, jetzt gerade über Fasten zu reden? Ich glaube, gestern begann die Fastenzeit. 40 Tage sind das ungefähr, mitten noch im Winter gefühlt. Aber eigentlich ist es ja schon so, dass der Frühling in den Startlöchern steht und deshalb scheinbar zumindest für mich auch in meinem Körper jetzt eine gute Zeit ist, mal zu gucken, wie ich mich körperlich entlasten kann. Und wie ich mich erfrische, nicht nur im Körper, sondern auch im Geist, da sprechen wir sicherlich auch nochmal drüber. Und deshalb freue ich mich umso mehr, jetzt mit dir sprechen zu können, weil ich bin ja eigentlich eher User in Bezug auf Fasten und du bist Lehrer und User in Bezug auf Fasten. Und jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, auch wann hast du zum Beispiel das erste Mal gefastet? Aber noch ein bisschen im größeren Kontext, warum spreche ich jetzt eigentlich mit dir? Die Frage kannst du mir, glaube ich, am besten beantworten. Warum hatte ich die Idee, ich spreche jetzt mal mit Hermann, wenn es um das Thema Fasten geht? Da würde ich gerne mal von dir eine Antwort zu haben.
Also, erstmal nochmal hallo, liebe Anja. Es ist erstmal wunderbar, mit dir zu sprechen. Auf die Frage, warum du ausgerechnet mit mir über Fasten sprechen solltest. Was soll ich da sagen? Einmal, weil wir wunderbare Freunde sind und einander gut kennen. Und du, glaube ich, weißt, dass ich viele Fastenkurse mache und wir selber miteinander verschiedene Kurse planen. Und weil es einfach eine meiner großen, ich will gar nicht sagen Steckenpferde, es ist auch ein Steckenpferd in meinem Leben, an Kursen, die ich mache. Und es ist eine sehr große Leidenschaft, die bei mir nicht viele Leidenschaft, sondern sehr viel Freude macht. Und es ist einer meiner großen Heilwege. Nach einem schweren Verkehrsunfall ist mir das Fasten wieder eingefallen. Ich hatte das früher schon immer mal wieder gemacht. Und nach einem schweren Verkehrsunfall vor circa, was war das, 16 Jahren, ist mir dann ganz deutlich geworden, dass nach einem Jahr Krankenhausaufenthalt das Fasten eine der großen Heiler in meinem Leben sein wird. Und das war es auch. Genau. Und seitdem, ja, biete ich das auch für Gruppen eben auch an. Ja.
Ich würde gern, um dem Zuhörer auch noch ein größeres Bild von dir zu geben, vielleicht könntest du uns den Gefallen tun, nochmal noch ein paar Worte mehr zu dir zu sagen, weil wir haben ja tatsächlich noch nie über Fasten gesprochen miteinander, obwohl wir so gut befreundet sind. Wir haben aber schon über einige andere Dinge gesprochen und deshalb, und dennoch weiß ich ganz genau, dass ich so vieles von dir noch nicht weiß. Wenn du gerade jetzt in Bezug auf jetzt, also gar nicht so in die Vergangenheit geguckt, sondern in Bezug auf jetzt, was ist dein Tun und wodurch wirkst du gerade insbesondere in der Welt? Also mal ein bisschen Corona ausgeklammert, weil das schränkt uns ja alle ein bisschen ein, aber was ist generell dein Tun und was ist so das, was dich leidenschaftlich auch als wirkender Mensch im Leben sein lässt?
Was ist mein Tun? Es hat sehr viel damit zu tun, auch mich mit dem Sein zu beschäftigen. Und das Sein ist ja immer auch im Jetzt. Das ist natürlich immer schön die Brücke in den jetzigen Moment. Was ich mache, ja, ist vieles auf meiner Website, der seinserfahrung.de. Viel Meditation. Im Moment eben. Das meiste mit mir, aber ich bereite da auch sehr viel vor. Ich mache einige verschiedene Retreats, komme aus einer Sufi-Yoga-Ecke, habe mich immer für verschiedenste Formen der Spiritualität, aber auch des weltlichen Lebens natürlich interessiert. Ich mache da nicht so viel Trennung dazwischen. Ich finde, Meditation ist das, was eben gerade geschieht und bewusst dabei zu sein, es im vollen zu erleben. Genau, es geht nicht nur darum, deine Sinne zu stärken und dich auf diese äußeren Sinne zu verlassen und alles im extremsten Maß zu analysieren und mit deiner Vorstellung von Realität wahrzunehmen, sondern es heißt, ganz entspannt, ganz wach und voll da zu sein. Und sowas mache ich eben auch in meinen Kursen. Dazu schreibe ich verschiedene Programme, um möglichst vielen Menschen da auch einen Zugang anbieten zu können. Natürlich nur, wer mag. Das sind verschiedene Meditationsgeschichten. Ich beschäftige mich mit Yoga. Ich glaube nicht ganz so intensiv wie du. Ich bin da sehr zum Yin-Yoga abgewandert, muss ich sagen. Habe das eben mit dem Fasten sehr verbunden. Schon sehr vieles bei mir aufs Fasten ausgelegt. Also Meditation, Yoga spielt ja auch dem Fasten zu. Ich mache verschiedene Retreats in Stille, im Leben, Coachings. Wir machen den Feuerlauf, haben wir auch schon zusammen gemacht letztes Jahr. Und ein großes Steckenpferd ist noch der verbundene Atem bei mir. Und das alles verbinde ich eben auch mit dem Fasten. Was ich jetzt im Moment mache, klar, durch die Situation eingeschränkt, laufen nicht so viel Kurse und Seminare, Angebote, kann man erstmal ins Internet stellen, aber es ist ja momentan so ein bisschen ein Glaskugelreiben, wann es weitergeht. Und ein anderes Standbein, das ich habe, ist eben Bio-Urkost herzustellen. Und zwar verschiedene Backmischungen, Kuchenmischungen, Bratlinge, ja, einfach gute Nahrungsmittel. die wir ja dann auch brauchen, wenn wir das Fasten wieder brechen.
Genau, das ist wirklich ein gutes Stichwort und ich stelle auch die Links dazu in den Informationen zum Podcast zur Verfügung, weil ich bin ja selber auch so ein großer Fan, insbesondere von deinem Mehlfreibrot und am Ende, wenn ich so eine Klammer sehe um all das, was du gesagt hast, geht es unglaublich viel, finde ich, um Bewusstheit und um Reinheit auch in irgendeiner Form. Also sowohl bei den Nahrungsmitteln, möglichst reine Formen, die wir dann zu uns nehmen, um die Reinigung des Geistes, um die Reinigung des Körpers. Und wenn wir jetzt mal zu einem Übergang finden, auch zum Fasten. Mein Verständnis von Fasten ist tatsächlich vor allem, dass ich, also jetzt bezogen auf meinen Körper, meinen Darm reinige, also ihm die Möglichkeit gebe, auch mal leer zu sein und ihm dadurch auch die Möglichkeit gebe, seine Reinigungsfunktion und auch den anderen Organen die Möglichkeit gebe, ihre Reinigungsfunktion wirklich wahrzunehmen und dass diese Leere dann zu einer Regeneration und zu einer Heilung führt. Stimmt das so?
Ja, würde ich auf alle Fälle zustimmen. Und du hast ein schönes Wort verwendet, das ist die Leere. Und ich denke mal, in unserem Sprachgebrauch ist es nicht unbedingt etwas sehr Beliebtes. Wir sprechen ja oft gern von der Fülle. Allerdings gehören die zwei ja zusammen, wie der Ein- und der Ausatmen. Und die Leere ist etwas für mich persönlich sehr Wichtiges. Auch mal einen Leerlauf zu haben am Tag, das heißt, wie eine Pause zu haben, sich eine Langeweile zu gönnen, statt sich langzuweilen. Und ja, und da, wo etwas auch mal wieder leer werden darf, da darf Neues wieder rein. Da ist etwas gereinigt worden, da ist Platz geschaffen worden. Und darum geht es ganz speziell beim Fasten. Wir haben ja da eine ewige Geschichte auch im Fasten. Und die meisten Fastenanleitungen, die wir überliefert bekommen haben, sind ja religiöser Natur. Also ging es da schon auch um einen sogenannten spirituellen Aspekt, um eine Reinigung des Geistes, nicht nur des Körpers. Heutzutage kommen viele und sagen, hey, ich muss mal wieder ein paar Kilo loswerden, ich habe es übertrieben, ich habe gesündigt und es hat dann schon doch noch irgendwie einen religiösen Zusammenhang, gerade wenn man gesündigt hat. Aber es hat schon mehr heutzutage den Fokus auf den Körper gelegt. Aber das ist, finde ich, gar nicht schlimm. Wenn wir den Körper reinigen und leer machen, dann hat ja auch unser Geist und unsere Seele einfach wieder mehr Platz. Auch unser Atem. Da folgt ja eins nach dem anderen. Und beim Fasten wird einfach richtig aufgeräumt. Und das bestimmt ganz allein Körper, Geist und Seele, wo aufgeräumt wird. Ich habe da schon so viel erlebt, dass einmal wird man körperlich ganz schwach, weil der Körper am Aufräumen ist. Und dann hat man diese ekstatischen Zustände, wo man in geistige Höhen abfliegen möchte, weil der Geist eben gerade bereit ist, sich zu öffnen, weit zu werden. Und ja, es gibt diese verschiedenen Aspekte, aber es hat definitiv sehr viel mit Reinigen zu tun. Und dieses Reinigen ist auch etwas sehr Heilendes.
Könntest du uns bitte noch mal erläutern, auch gerne kurz, was tatsächlich passiert auch oder warum? Gibt es in irgendeiner Form auch, ich sage jetzt wirklich mal provokant, die Notwendigkeit für den Körper, sich auch mal reinigen zu können?
Die Notwendigkeit, es ist sogar unvermeidbar, es ist eingebaut in unseren Körper. Also es ist einmal eingebaut in unseren Körper ein Reinigungsprogramm. Ob wir das wissen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und es ist uns auch überliefert worden. Also da ist ein sehr altes Wissen darüber. Da hat zum Beispiel der, sagen wir mal, Begründer des Ärztetums, würde ich jetzt mal so sagen, Hippokrates, hat schon gesagt, pass auf, dass ich ihn richtig zitiere. Wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, übe den Körper, atme reine Luft und heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente. Also da war schon so ein Wissen da, dass es notwendig ist. Und wir können da auch gerne ein bisschen spezieller mal schauen, was da im Körper auch passiert oder was uns da für Programme gegeben wurden, wenn du möchtest.
Sehr gerne.
Und zwar, das hört sich jetzt erstmal sehr verrückt an. Es gibt so eine Art Selbstverdauungsprogramm, das die Zellen reinigt und entgiftet. Der Fachbegriff dazu wäre die Autophagie oder auch Autophagozytose. Das ist jetzt mal aus dem Griechischen natürlich wieder. Auto ist das Selbst, Phagein ist das Fressen. Zytos wäre die Zelle, die Autophagozytose wäre das Selbstfressen der Zelle. Und es ist schon einer der wichtigsten Prozesse im menschlichen Körper, um die Zellen gesund und auch leistungsfähig zu halten.
Was passiert da ganz genau? Also kannst du mal ein Bild zeichnen, was da passiert?
Also, wenn man sich jetzt fragt, was ist Autophagie? Mit dem Prozess von der Autophagie bauen unsere Körperzelle eigene unbrauchbare Bestandteile, wie jetzt zum Beispiel beschädigte Zellbestandteile oder kaputtgegangene Proteine, wie auch immer das passiert ist, oder fehlgefaltete Proteine, sagt man auch, und baut die ab. Und unsere Zellen verwerten diese dann auch, um neue Bausteine zu generieren und nutzen die als Brennstoff. So ähnlich wie bei der Energiegewinnung aus Fettreserven beim Kaloriendefizit. Und ohne jetzt dieses Selbstreinigungsprogramm zu haben, ohne die Autophagie, lagert sich der zelluläre Müll einfach in der Zelle ab und behindert uns einfach über kurz oder lang in einem reibungslosen Ablauf der Zelle.
Wozu kann das dann führen?
Das ist dann die Verschlackung auch. Das ist dann das, wo wir einfach sagen, Verschlackung, Ablagerungen, ja, ich sage jetzt mal leichte Vergiftung, deswegen macht man Detox, die Entgiftung. Und ja, und das lief schon immer. Und ich sage jetzt mal, so, wenn man zurückschaut in der Zeit, so in der Steinzeit oder Eiszeit, da ist das Essen knapp geworden. Und speziell jetzt in unserem Kulturkreis, man hat eingelagert. Vielleicht Kohlgemüse oder Kartoffeln oder was man auch immer hatte zu der Zeit. Aber ich sag mal so Richtung Februar raus ist dann der Winter schon etwas lang geworden. Und dann hat man mal gar nicht so freiwillig zum Fasten begonnen. Und somit hat man sich aber auch geheilt, weil dadurch hat sich die Autophagie eingeschalten. Und die schaltet sich nämlich auch nur unter bestimmten Umständen ein. Also das läuft jetzt nicht einfach so, dass wir sagen, wir essen den ganzen Tag und hoffen, dass in der Nacht dann alles passiert. Es braucht schon so gewisse Rahmen, Bedingungen, dass dieses Programm des Körpers, dieses Wissen des Körpers laufen kann. Und Fasten, ich sage jetzt mal ab, sagen wir mal 14, 16, 17 Stunden, ab da geht es los. Optimal sind dann natürlich so Heilfastenkuren über einen längeren Zeitraum.
Heißt das, wenn ich, also ich gehe mal in mein früheres Leben, als ich mit Fasten noch keinen Kontakt hatte, der ist auch übrigens noch gar nicht so alt, 2017 habe ich das erste Mal gefastet und vorher habe ich im Prinzip, weil ich auch gerne esse, eigentlich in der Regel so gegessen, dass ich nie so richtig Hunger hatte, geschweige denn, dass ich so eine Pause, wie du gerade sagtest, von 14, 16 Stunden zwischen den Mahlzeiten hatte. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Großteil der Bevölkerung, also in unserer westlichen Welt, tatsächlich ja auch eher so ist, als dass er dem Körper diese 14, 16 Stunden Pause gönnt. Heißt das, dass wenn man sich so ernährt, Autophagie, also diese Selbstreinigung im Prinzip gar nicht stattfinden kann?
Ja, könnte man so sagen. Also, ich meine, es gibt dann schon noch so, ich sage es mal, so ein leichtes Kaloriendefizit bei ausgewogener Ernährung unterstützt es natürlich auch. Also die Programme werden nie ganz ausgeschalten, aber dass sie richtig funktionieren, ist auch nicht der Fall. Also wenn man dann noch, ich sage jetzt mal, man kann auch gut leben, so Kalorienrestriktion einhalten, Sport machen, speziell so ein bisschen Ausdauersport gehen. Ja, und man kann sich auch so ernähren, dass einfach auch, ich sage mal, der Körper angeregt wird zum Entgiften. Das gibt es natürlich auch dazu.
Zum
Es ist jetzt
Beispiel?
sehr interessant, dass du das fragst, weil zum Beispiel Kaffee ein Autophagie-Auslöser ist. Allerdings müssen wir dann natürlich auch über den Maß, über das Maß sprechen beim Kaffee.
Ich freue mich, dass du das sagst gerade, weil ich trinke tatsächlich immer gerne
Ja.
noch eine Tasse oder zwei Tassen
Ja.
Kaffee am Tag.
Also man kann da wirklich sagen, jetzt auch mal, also ich will jetzt nicht sagen, dass man einen Kaffee beim Fasten nehmen soll, aber wenn man jetzt zum Beispiel schon einen schönen Rhythmus hat, Kalorienrestriktion hält und ein bisschen längere Pausen macht oder ich sage mal so auf die 12, 14 Stunden hingeht und man würde dann, Entschuldigung, so ein Schlückchen Kaffee trinken, eine Tasse Kaffee, hat man innerhalb von 1 bis 4 Stunden nach dem Konsum von Kaffee eine richtig starke Ankurbelung der Autophagie in untersuchten Organen festgestellt, wenn man, also bei Ärzten jetzt oder im Labor. Und das Gleiche gilt sogar für entkoffeinierten Kaffee. Also man geht wahrscheinlich davon aus, dass es an diesen sekundären Pflanzenstoffen im Kaffee liegt, an diesen Polyphenolen. Und ja. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, also wenn wir schon bei Lebensmitteln sind, tierisches
Ja,
Eiweiß
gerne.
hemmt die Autophagie. Wenn ich jetzt da einen Schuss Kaffee, Kuhmilch mit in den Kaffee gebe, ist das Ding natürlich passé. Also da würde ich dann sowas wie Mandelmilch empfehlen. Eine Nussmilch, die jetzt nicht auch unbedingt noch viel Kohlenhydrat drin hat, haben eh nicht viele. Also ist ja minimal im Hafer drin, aber genau. Das sind lauter so
Super.
Kleinigkeiten, aber ich
Ja.
sage jetzt mal, das ist jetzt schon wieder fast weg vom Fasten. Also was ich noch sagen möchte, Autophagie, die ist ziemlich gut erforscht worden. Und da hat man halt eben auch, leider Gottes, wie immer, auch mit Tieren geforscht, mit Mäusen. Hat sie aber nicht verhungern lassen in dem Sinne, sondern man hat zum Beispiel eine Gruppe ständig in regelmäßigen kurzen Abständen gefüttert. Und die zweite Gruppe, die bekam nur innerhalb von wenigen Stunden Futter verabreicht. Und den restlichen Tag mussten sie fasten. Und das hat man mit zig verschiedenen Organismen auch ausprobiert. Und es kommt immer das Gleiche raus. Gruppe 1 wird relativ dick und träge. Und ja, kann auch mal passieren, dass sie an der Fettleber sterben, wenn man es übertrieben hat. Und Nummer 2 hat man schlanke, vitale Mäuse, sage ich jetzt mal, mit einer relativ langen Lebensspanne gehabt. Also, das ist schon unglaublich. Da kann man wirklich auch feststellen, wie sich das an- und abschaltet, das Programm.
Ich persönlich finde es immer hilfreich, wenn ich weiß, warum ich etwas tue. Und irgendwann kommt man dann ja auch ins Spüren und man hat einfach ein Gefühl und weiß, es tut mir gut. Aber bevor ich dort bin, brauche ich ja auch gerne mal einen Anker für meinen Verstand. Warum tue ich das jetzt? Warum macht das Sinn? Gibt es neben dieser Autophagie noch etwas anderes, wo du sagst, deshalb ist Fasten einfach so, so wohltuend und so gut für uns?
Ja, gibt's auf alle Fälle. Es gibt so viel zum Fasten zu sagen. Ich möchte kurz davor noch sagen, wieso Abstände zwischen den Mahlzeiten einfach auch so wichtig sind. Weil das Essen in kurzen Abständen so rein aus der Sicht der Evolution, aus der Menschheitsgeschichte völlig unnatürlich ist. Unser Körper ist erst seit relativ kurzer Zeit damit konfrontiert, einfach, dass wir ein Überangebot an Essen haben. Und ich sage jetzt mal, der Mensch als Jäger und Sammler hatte immer kürzere oder längere Perioden des Nichtessens. War mal was verfügbar oder nicht da. Und oft hat er dazu auch viele Kilometer zurücklegen müssen, um wieder auf Nahrung zu stoßen. Und unser Stoffwechsel- und Verdauungsapparat ist über diese lange Zeitspanne in der, ich sage jetzt mal, der Evolution, ist so ein bisschen auch auf diese Lebensweise ausgerichtet. Und das sieht man dann auch, Bewegung kombiniert mit immer wiederkehrenden Phasen des Nichtessens. Das ist es, was man auch heute noch so, wenn man Dokus sieht aus, ich sage jetzt mal, Südamerika oder von indigenen Völkern, dann, man denkt sich, wow, haben die durchtrainierte Körper. Also, da sieht man schon auch, dass der Körper sehr gesund ist bei diesen Menschen, die eben lange Pausen machen. Ich meine, da könnte man noch viel drüber reden. Was noch ein momentan auch ein ja, gängiges Schlagwort in Gesundheitskreisen ist die sogenannte Ketose. Und Ketose ist vereinfacht gesagt der Fettstoffwechsel. Normalerweise gewinnt dein Körper jetzt Energie aus Zucker. Glukose wird da unter Zuhilfenahme von Sauerstoff zum Energielieferant ATP, Adenosintriphosphat, umgewandelt. Und sind für einen längeren Zeitraum keine Kohlenhydrate zur Energiegewinnung jetzt vorhanden, muss eben dein Körper sich anderweitig helfen. Und das ist die Ketose. Da kommt die ins Spiel. Und sobald die Energievorräte deines Körpers aufgebraucht sind, das ist dasselbe wie bei Autophagie, beginnt in der Leber eine sogenannte Ketogenese. Und in diesem Stoffwechselzustand wandelt dein Körper Fette und Proteine zu Energielieferanten um. Und da haben wir dann eben auch diesen Abnehmeffekt.
Okay. Jetzt schließt sich für mich die Frage an, weil ich habe so im Ohr, dass es Menschen gibt, meine Mutter zum Beispiel, die hat auch mal eine Fastenkur gemacht und fühlte sich irgendwie nicht gut dabei und sagte, Fasten ist nichts für mich.
Ja.
Kann jeder fasten?
Es kann wirklich, ich denke, jeder fasten. Ich meine, wir wollen nie 100% anpacken. Es gibt bestimmt Ausnahmen. Es gibt auch bestimmte Krankheitsbilder oder Stadien, wo ich jetzt nicht sagen würde, fang noch mal zum Fasten an. Aber ich sag mal, die überwiegende Mehrheit, ich würde das sagen, 95 bis 99%. Kann jeder Mensch fasten. Es geht einfach nur darum, den Zugang zum Fasten für dich zu finden.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, weil ich glaube, wenn man sich mit dem klassischen Fasten befasst, das ist aber auch nur meine Wahrnehmung, was ich als klassisches Fasten empfinde, dass man wirklich eine Woche oder 2 Wochen nichts isst, bis auf ein bisschen Brühe. Und glaube ich, mehr ist dann, frag mich jetzt nicht, nach wem dieses Fasten ist, du kannst das alles wahrscheinlich gleich uns nochmal aufklären, dann ist es aus meiner Sicht eine relativ extreme Art zu fasten. Deshalb würde ich gerne mal darüber sprechen, welche Formen des Fastens es gibt. Du hast es ja auch schon angedeutet in Bezug auf die Essenspausen, Abstände oder Zeiträume. Lass uns da mal ein bisschen eintauchen, bitte. Welche Arten von Fasten gibt es? Und vielleicht kannst du diesen Arten des Fastens auch gleich so eine Kategorie von Menschen zuordnen. Das ist jetzt ein bisschen Anja in
Ja.
Kategorien gedacht, aber
Ja.
wenn das nicht geht, ist auch okay, aber vielleicht passt es ja in irgendeiner Form.
Auf alle Fälle. Also, ich fange mal an mit dem, was du als wahrscheinlich das Härteste bezeichnet hast oder das. Ja, das kräftigste, deutlichste Fasten ist für mich schon auch das christliche Heilfasten im ursprünglichsten Sinne. Und man kann auch das christliche weglassen von mir aus, ist Heilfasten im ursprünglichsten Sinne. Das heißt, 40 Tage Wasser und Tee. Das klingt für jeden erstmal abtörnend, würde ich sagen, der sich nicht mit Fasten beschäftigt. Ich finde es eine der effektivsten Methoden, die es gibt. Wird auch zum Beispiel in Russland praktiziert, in Kliniken. Man muss dazu sagen, dass die Russen das Fasten mit am besten erforscht haben. Wir haben da auch sehr gute Fastenärzte immer gehabt in Deutschland. Momentan gibt es noch den Dr. Michalsen an der Charité, eine der größten Koryphäen in dem Gebiet. Und auch meinen Lehrer und Freund Dr. Rüdiger Dahlke. Und ja, dieses strikte Heilfasten ist wahrscheinlich am Anfang ziemlich schwierig, da wir, ich sag mal, in der heutigen Zeit schon einen anderen Lebensablauf haben. Und bei 40 Tage mit Wasser und Tee zu fasten, muss man sich auch rausnehmen können aus dem Alltag. Das würde ich zum Beispiel nicht empfehlen. Das würde ich auch so in diese, weil du von Kategorien gesprochen hast, Kategorie spirituelles Fasten hintun. Weil da geschieht nicht nur körperlich was, da geht auch richtig auf einer geistigen Ebene die Post ab. Dazu meditieren und Yoga machen, Tai Chi, Qigong oder was auch immer deine Bewegungsform ist natürlich herausragend. Da erlebt man dann mal, was es heißt, wirklich high zu sein, ohne irgendetwas zuzuführen.
Darf ich fragen, Hermann, wenn jetzt jemand sagt, oh, das will ich unbedingt machen, kann ja sein, wo macht man das?
Ja, also 40 Tage Fasten, wo macht man das? Also ich würde mal sagen, kürzere Fastenzeiten werden überall angeboten, auch dieses Heilfasten. Ich weiß, dass mein Freund Rüdiger das anbietet. Ich biete das ab und zu an im Einzel, als Einzelseminar. Hatte da immer so ein Fastenzimmer und richte da auch jetzt eins wieder ein, dass Leute kommen können und sich im Fasten üben. Habe da immer verschiedene Settings auf Lager. Die gehen wir jetzt noch alle durch so. Und das Heilfasten mit Tee und Wasser, egal in welcher Länge, ich würde immer empfehlen, wenn du das erste Mal machst, lass dich von jemand begleiten, coachen, beraten. Es gibt da verschiedene Phasen. Man nennt es auch die Fastenkrisen manchmal am Anfang. Und da ist es wirklich gut, jemand dabei zu haben, der das erlebt hat und nicht nur gelesen hat. Und das nächste wäre, das Fastenbrechen ist oft noch wichtiger als das Fasten an sich selbst, weil da werden die meisten Fehler dann gemacht auch.
Das heißt, wenn jemand sich wirklich dafür interessiert, könnte der sich an dich wenden.
Genau. Also ich habe auch immer Kontakte dazu, zu anderen Seminaren oder Leuten, die das anbieten. Ich selber biete verschiedene Settings an auf meiner Website. Das kommt jetzt eben darauf an, ab wann wir das wieder anbieten. Und habe auch schon Telefonberatungen gemacht und Leute da telefonisch begleitet. Das geht auch ganz gut. Aber wie gesagt, ich empfehle schon oft auch aus dem alltäglichen Setting rauszugehen. Es gibt allerdings, ich muss sagen, viele taffe Frauen, die das auch noch mit dem Alltag und Kindern bewältigen.
Und für die Kinder kochen währenddessen und
Genau,
für die Familie.
also
Ja, das kenne ich
echt
auch.
erstaunlich sowas, ja. Und es ist möglich, wenn man sich kennt. Und beim Fasten lernt man sich eben auch extrem gut kennen, seinen Körper und auch seinen Geist.
Aus eigener Erfahrung sage ich aber wirklich, es ist, also ich empfehle das nicht, ich habe das auch gemacht, aber es ist schon eine relativ große Strapaze.
Ist sehr schwierig, ja.
Ja.
Ja, muss ich auch sagen. Genau. Dann zum Heilfasten, klar, kann man immer noch ganz viel dazu sagen. Das Wichtige ist wirklich das Setting und gut mit sich sein. Bei der Form, wo wir uns komplett jetzt, sage ich mal, der festen Nahrung enthalten, braucht es eben auch eine andere Nahrung und das ist eine geistige Nahrung. Da ist schon wichtig, dass man sich ein schönes Umfeld schafft, um das dann auch zu schaffen, dass man gut mit sich ist, dass man sich auch rausnehmen kann. Ich empfehle auch immer, so schöne Bäder zu nehmen. Kommt man echt mit warmen Bädern, fügt man sich Energie zu, mit dem Tee fügt man sich Energie zu. Und man muss achtsam sein. Der Kreislauf wird vielleicht ein paar Kapriolen mal schlagen. Und deswegen ist es schon wichtig, auch jemand dabei zu haben oder ja, jemand beratend zur Seite zu haben. Ist schon. Genau, dann haben wir verschiedene Formen. Eins meiner Lieblingssetting ist das sogenannte Wanderfasten. Das ist sich zu verabreden mit einer Gruppe oder eben auch alleine. Ich gebe da meistens Tee, Wasser und mache mir auch öfters mal einen echten, schönen, grünen Smoothie dazu, der jetzt nicht unbedingt vollgespickt ist mit Obst und irgendwelchen Trockenfrüchten. Da kann man sich auch so ein bisschen über die Hintertür das Fasten schön machen.
Das
Also,
stimmt.
ich hab, ich, also ich bin da nicht, also ich kann einen Apfel mal reintun, ein Stück Banane, weil es kommt ja die Wanderung noch mit dazu. Wir gehen dann auch wandern, da haben wir die Bewegung an der frischen Luft, vorzugsweise in der Natur, im Wald. Und da entstehen natürlich auch sehr viele positive Effekte. Und ich sag mal, wenn ich da jetzt in einem Smoothie ein bisschen Banane und auch mal einen Apfel mit drin habe, die Kalorien, ich sag mal, das sind unter 30 Gramm sowas, die wir uns dazu fügen, die verbrennen eh sofort bei der Wanderung. Und ich mache da meistens noch Yoga dazu, ein bisschen Meditation auch, ein bisschen Austausch. Man kann gute Filme anschauen dazu. Das ist halt so ein Setting, was wunderbar in der Gruppe geht, Gemeinschaft. Man geht miteinander durch die Krisen. Gruppen sind immer fein, weil man einfach getragen wird auch von dieser Energie. Und
Und ich höre jetzt auch so heraus, dass, weil du sagst, Setting, musste ich selber so an mein erstes Fasten zu Hause denken. Und das war tatsächlich so ohne Begleitung und noch in Familie kochen. Und klar geht es auf der einen Seite ja darum, zu verzichten, um den Körper zu befreien, aber es braucht halt irgendwie eine andere Nahrung, habe ich jetzt auch aus dem herausgehört, was du gesagt hast, ne? Also sei es einfach was Schönes, was dir ein Wohlgefühl gibt, weil Menschen um dich herum sind, weil man vielleicht musiziert zusammen, weil man wandert zusammen, weil man in der Natur ist, weil man den Alltag mal Alltag sein lässt und neue Dinge kennenlernt. Und das habe ich damals nicht gemacht. Und ich glaube, fühle das jetzt als sehr wichtigen Punkt, um einfach auch nicht so asketisch irgendwas durchzuziehen und irgendwo hinzuwollen, sondern vielleicht sogar diesen Prozess des Reinigens zu nutzen, um sich auch voll zu machen mit anderen Dingen und mit einer Energie, die einen so auflädt, ne? Genau.
ja, total. Also das bei allen Fasten eigentlich das Wichtigste. Ich sage mal, dieses spirituelle Fasten ist auch sehr zu empfehlen. Mir ist eingefallen, ich war auch mal in Asien unterwegs. Da kann man sich auch schön mal in Kloster setzen und dann kriegt man sein Wasser und seine Brühe. Ist natürlich sehr basic auch die Versorgung da. Aber es geht darum, da ist dann auch eine Atmosphäre da. Wenn man mal in so einem Tempel und in so einem Kloster sitzt, dann hat man eine bestimmte Nahrung. Die muss man natürlich auch mögen. Also ich mag sowas oder mochte auch sowas immer sehr gerne, das in einem religiös-spirituellen Kontext zu machen, zu meditieren, ob jetzt auf Buddha oder auf Christus, oder auf das Leben. Und ich sage mal, beim Wanderfasten möchte ich noch dazu sagen, haben wir auch Fastensuppen, salzlos. Da gibt es einmal die Gemüsesuppen, salzlos, ohne Kohlenhydrat oder eben auch nur die Brühe. Es macht natürlich auch gleich mehr Freude. Da kommt ein bisschen mehr Geschmack noch mit rein und der Geschmack ist ja auf der Ebene dann auch ein Energiebringer, weil er eben Freude macht. Und
Also da geht es dann auch um die, hat so einen psychologischen Effekt, höre ich raus. Also dass man seinen Sinnen auch was gibt, Nahrung gibt sozusagen.
genau. Und das ist auch so ein Einstieg. Psychologisch gesehen natürlich, da kommt noch ein bisschen was in Form von Suppe oder Brühe. Das macht es natürlich auch leichter. Und das, was du eben gerade auch gesagt hast, hat mir sehr gut gefallen. Ja, das Setting, und sich voll machen mit etwas. Und das ist mir oft bei meinen Wanderfasterkursen aufgefallen. Und das ist auch das, warum es mir so Spaß macht, ist, es entsteht so eine schöne Freundschaft untereinander. Man geht miteinander wandern. Das ist ja auch so was ganz Archaisches für mich. Und man teilt die Suppe miteinander, man macht Yoga miteinander oder Tai Chi oder man trägt einander auch durch diese Woche hindurch, wenn doch mal was auftaucht. Man kann sich zurückziehen, man kann sich an den Kamin setzen. So hatten wir es letztens im Schwäbischen Wald, immer schöne Runden um den Kamin, einen Austausch. Und da merkt man auch, der Austausch kommt dann auf eine tiefere Ebene. Also man lässt dann auch den Alltag hinter sich. Es ist dann so ein geschützter Rahmen. Und ja.
Klingt ganz verlockend.
Genau.
Ich kann mich super gut reinfühlen,
Ja.
gerade auch, wie man da so schön abtauchen kann in sich selbst im Prinzip, ne? Und in der Gemeinschaft in sich selbst
Ja,
abtauchen kann.
und
Und
das
ja,
Wunderbarste
Entschuldigung.
an der ganzen Geschichte ist, dass wir damit unser Immunsystem einfach auch boosten. Also
Wichtiger Punkt gerade.
wir erneuern unser Immunsystem innerhalb kürzester Zeit. Und da gibt es auch von diesem weltweit führenden Fastenexperten Dr. Walter Longo von der UCLA in Kalifornien Studien, die zeigen, dass schon ein dreitägiges Fasten das gesamte Immunsystem regenerieren und erneuern kann, resistenter macht und entstandene Schäden auch reparieren kann. Und er hat da, ich habe mir da mal einen Spruch rausgeschrieben, er hat da geschrieben, wenn sie hungern, das ist jetzt nicht so ein schönes Wort, versucht das System Energie zu sparen. Und eines der Dinge, die es tun kann, um Energie zu sparen, ist, viele der nicht benötigten Immunzellen zu recyceln. Besonders diejenigen, die beschädigt werden können. Und das hat er auch in vielen Tests und Laborwerten von Leuten, die das, mit denen er diese Untersuchungen gemacht hat, bestätigen können. Und das ist eine Studie, die nicht einfach so auf den Markt gekommen ist. Fastenstudien haben auch meistens nie große Förderer, weil die großen Studien werden meistens von der Pharma finanziert und Fasten ist relativ uninteressant. Da verdient man nicht so viel. Aber er hat es geschafft, hat eine Studie rausgebracht, ich müsste mal schauen, wie die heißt, die sogar das Label höchst signifikant erhalten hat. Und das sind eigentlich wirklich die lesenswerten Studien. Die haben meistens hohe Teilnehmerzahlen und sind von der wissenschaftlichen Seite eben höchst signifikant, das heißt auch fast unumstößlich.
Das, was du sagst, ist total spannend und vielleicht hast du auch noch eine Idee, wenn jemand sich da noch ein bisschen reinlesen möchte, wobei ich glaube, dass die Praxis eigentlich der wichtigere Schritt ist, aber falls jemand das Bedürfnis hat, sich da reinlesen zu wollen, hättest du vielleicht noch einen Buchtipp, den du mir jetzt nennst oder auch später, den ich da noch mit verlinken kann?
Buchtipp kann ich dir geben, wen ich sehr gerne mag und sehr schätze, weil es auch einer meiner großen Mentoren, Freunde und Lehrer. Es ist der Dr. Rüdiger Dahlke und der hat es wirklich sehr auch populärwissenschaftlich geschrieben und rausgebracht, sodass wir das alle verstehen können. Das ist das, er nennt es das große Buch vom Fasten.
Okay.
Und da sind ganz viele kleine Kapitelchen drin, wo man auch nachschlagen kann. Und also er hat sogar unzählige Bücher über das Fasten geschrieben. Und er schreibt auch immer weiter übers Fasten. Also da findet man auch ein Buch über die ketogene Ernährung. Eben das, was ich vorhin gesagt habe, zur Ketose mal nachzulesen. Er hat auch Bücher geschrieben, das kommen wir zur dritten Form, eben zu dem, was auch sehr in ist gerade, das intermittierende Fasten, wo wir schon mal gesprochen haben zu Beginn. Diese langen Pausen zu machen.
Das finde ich total spannend, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was man gut zu Hause machen kann und nicht unbedingt, also man könnte sozusagen, wenn man sagt, ich will heute damit anfangen,
ja, richtig? Ja, auf alle Fälle. Und ist nicht so der Hammer, sage ich jetzt mal, damit anzufangen, sondern da kann man sich auch ein bisschen hintasten. Wir haben ich sage mal, die Nacht als langen Fastenzeit, deswegen heißt es ja auch Breakfast, also breche das Fasten in der Früh, auf Englisch Breakfast, Fastenbrechen. Und das könnte man einfach auch mal weglassen und den Breakfast, also das Fasten, erst mittags oder am frühen Nachmittag zu brechen und sich dann so eine Zeit zu verschaffen, wo ich dann eben diese 12, ich würde sogar sagen 14 eben bis 16, 18 Stunden zu fasten. Und dann hat man, wenn man 16, 18 Stunden fastet, so ein Fenster von 8 bis 6 Stunden, in denen man eben auch essen kann. Es ist natürlich nicht so, dass man jetzt sagt, in den 8 Stunden oder in den 6 Stunden schlage ich mir richtig den Bauch voll. beim intermittierenden Fasten geht es natürlich dann auch darüber, die Kohlenhydrate, Kalorienzufuhr zu reduzieren. Also da geht es, man isst Gemüse, man schaut, dass man nicht so über 50 Gramm Kohlenhydrat pro Tag dann auch kommt. Ich meine, wenn ich dann sage, zum Start der 6, 8 Stunden ein großer Teller Nudeln, 200 Gramm und dann am Ende nochmal, ja, dann funktioniert es auch nicht so. Es funktioniert, aber ich würde es wäre schade, es einfach so zu machen. Es hat nämlich sehr viel Nutzen. Also wie gesagt, einmal dieses Selbstentsorgungsprogramm, diese Autophagie, die wir da am Laufen haben, wird einfach auch durch übermäßige Kohlenhydratzufuhr, Kalorienzufuhr gehemmt und gestoppt. Der Zellmüll kommt nicht raus. Und auch die Ketose kommt nicht zustande, weil die beginnt erst, wenn der Körper merkt, dass die Energievorräte aufgebraucht sind. Sprich, es sind keine Kohlenhydrate mehr zur Verfügung. Er muss jetzt umschalten und auf den Abbau von Fett und Eiweißen. Und das heißt halt, es dürfen weder Kohlenhydrate jetzt aus der letzten Mahlzeit noch gespeicherte Kohlenhydrate in Muskel und Leber vorhanden sein. Es wäre halt am besten, wenn du da einfach leer bist. Und die Ketose tritt dann ein, wenn wirklich diese ganzen Carbs verbraucht sind.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, die Fastenzeit beginnt gerade und ich mache jetzt bis Ostern, was ja dann auch schon ein relativ langer Zeitraum wäre von 40 Tagen, intermittierendes Fasten, dann könnte man gleichzeitig ein Zuckerfasten integrieren, um da auf die Kohlenhydrate, die damit verbunden sind,
Super.
zu verzichten und einfach gucken, dass man sich viel von Gemüse ernährt oder von Hülsenfrüchten, Dals und
Genau,
solchen
schöne
Dingen.
Salate machen. Asiatisch kochen ist was ganz Feines. Eben auch Kokosnussmilch oder mit Kokosfett zu arbeiten ist auch gut, hat auch eine sehr tolle Wirkung. Speziell gibt es noch ein spezielles Kokosöl, das ist das sogenannte MCT-Öl. Das verwende ich auch öfters mal beim Fasten. Hemmt sogar das Hungerhormon Ghrelin und hat noch ganz viele andere Vorteile, die den Rahmen jetzt hier sprengen würden. Aber man kann sich wirklich, man könnte jetzt sagen, ich fange an. Ich mache mir große Salate, ich versuche es mal mit Rohkost, wenn das für mich stimmig ist. Ja, ich koche mir sowas wie Erbseneintöpfe, ob jetzt in welcher Variante auch immer, asiatisch oder europäisch. Ja, kann man vieles machen. Es gibt inzwischen
Und ich
sogar Kichererbsennudeln, sowas kann man, Linsennudeln.
Linsennudeln gibt's
Also ich
auch.
war begeistert von den Kichererbsennudeln. Ich bin normal nicht so ein Fan, wo ich sage, ich mache jetzt mal so, ich muss das jetzt kopieren. Das war auch keine Kopie, es ist einfach so Interesse. Und sie schmecken echt gut. Und da ist halt jetzt zum Beispiel mehr Eiweiß als Kohlenhydrat auch mit drin.
Stimmt. Und meine Erfahrung ist auch, gerade wenn wir, und ich glaube, viele von den Menschen, die hier zuhören, sind generell daran interessiert, auch sich selber und ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und ich finde, Fasten ist eine unglaublich, so was wie ein Booster eigentlich in Bezug auch auf die persönliche Weiterentwicklung, weil sie unter anderem, so war es zumindest bei mir immer auch einen Impuls gegeben hat, meine Ernährung zu verändern. Also ich habe das Gefühl, dass jede Fastenphase wie so eine Stufe war, die ich hochgegangen bin auf mehr hin zu mehr Nahrungsqualität. Und da war es am Anfang kein Fleisch mehr, dann war es irgendwann weniger tierische Dinge, irgendwann kam dann die Rohkost dazu. Also das spricht mir auch so aus, also da geht auch mein Herz so auf, weil das wirklich ein Transformationsprozess sein kann, nicht nur für den physischen Körper, über das Mentale haben wir vorhin schon gesprochen, aber auch in Bezug auf, wie gehe ich mit meinem Leben um und wie gestalte ich
Total.
mein
Also,
Leben.
ich meine, wer sich fürs Fasten entscheidet, entscheidet sich für etwas Bewusstes, bewusst werden. Also, man achtet auf etwas. Wenn ich auf etwas achte, bin ich mir dessen natürlich auch bewusster. Was tue ich da? Und für mich ist Bewusstheit, es macht natürlich was mit deiner Persönlichkeit. Und es steigert für mich auch die Kreativität. Also, ich hole mich ja aus einem Alltag raus. Ich sage, okay, ich probiere es mal anders. Ich lasse mal die Gewohnheit hinter mir. Und ah, du könntest jetzt anfangen und sagen, ich esse jetzt 40 Tage grünen Salat und abends ein paar Kichererbsennudeln und mache jeden Tag den gleichen Ablauf. Aber das wird meines Erachtens nicht geschehen, weil man wird auch wacher durchs Fasten. Man wird fröhlicher, man wird kreativer. Und ja, das ist Persönlichkeitsentwicklung pur, die da passiert. Ohne dass du da was dazu tun musst. Das geschieht einfach. Man öffnet sich einfach anderen Dingen. Man wird am Anfang mehr seinem Körper lauschen müssen, weil er vielleicht erstmal sagt, das ist ungewohnt, mein Kreislauf. Und da, genau,
Kopfschmerz
da ermutige
vielleicht,
ich schon die
ne?
Leute auch zum Weitermachen. Da gibt es auch Kniffs und Tricks, da ganz leicht durchzukommen. Man muss nicht immer das Fasten brechen. Es kommt ja oft manchmal auch dieses, wenn das so weitergeht, dann muss ich aufhören und ich kann nicht mehr.
Hermann, lass uns da
Das
mal bleiben, bitte. Also hast du da noch mal so zwei, weil an diese Stelle kommt man irgendwie
Genau.
in Prozessen, die neu
Genau.
sind, glaube ich immer. Und wenn du dir mal so 3, 4 Teilnehmer vor Augen führst, wo du sagst, boah, die hatten echt auch so einen Moment, wo sie gehadert haben, was hat denen dann geholfen?
Also was immer hilft, ist eine liebende Berührung, wenn das erlaubt ist und wenn das auch passt. Aber jemand zu halten einfach in so einer Zeit ist, deswegen finde ich auch die Gruppen schön oder auch ja, das Miteinander sein und miteinander fasten. Was ihnen wirklich auch helfen kann, ist, man muss immer schauen, woher kommt die Krise. Wir sind ja alle Kaffeetrinker, ist es ein Koffeinentzug, der da passiert. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, vorher das schon mal zu reduzieren, ein bisschen runterzufahren. Was hat Ihnen geholfen? Oh, da kommt noch ein Riesenthema, über das ich noch gar nicht gesprochen habe. Das hat auch eine sehr, es ist nicht so wohlklingend. Ich sag mal, der klassische Einlauf ist ein Heilmittel par excellence. Könnte ich auch viel dazu sagen.
Du lass uns da
Genau.
gleich nochmal was zu sagen, weil ich praktiziere das auch und Andreas auch, mein Mann, und wir sind da auch sehr begeistert von, und das interessiert mich auch sehr, was du dazu nochmal
Also,
sagen
das ist auf jeden Fall ein Hilfsmittel. Und dann gibt es so verschiedene Sachen wie der Einsatz von, ich sage, gutem Zeolith. Das ist eine Art Heilerde, Vulkanerde. Da muss man sich allerdings ein bisschen reingelesen haben und ein bisschen auskennen. Das würde ich dann am liebsten immer unter Anleitung ein bisschen bekannt geben. Ich gebe Leuten auch manchmal so ein Magnesium, ein gutes Magnesium, eine Sangokoralle oder sowas, weil das auch den Zelldruck stabilisiert, das Wohlbefinden, die Muskeln entspannt. Und da gibt es so verschiedene Tricks und Kniffs. Man kann mit Tees viel steuern. Rosmarin-Tee würde ich zum Beispiel geben, wenn der Kreislauf jetzt ganz unten ist. Natürlich viele Entschlackungstees. Das Entschlacken muss unterstützt werden. Und ja, da habe ich verschiedene Sachen. Wir brauchen richtig gutes Wasser zu trinken. Am besten energetisiertes. Auch dazu könnte ich ein paar Produkte vorstellen, die sehr einfach sind. So eine Energieplatte, die ich auch bei Cellavita im Programm mit drin habe. Aber lass uns nochmal, wie gesagt, auf den Einlauf zurückkommen. Ist für mich
Gerne.
ein sehr wichtiger Punkt. Lass mich überlegen, ich spreche dann noch über eine Alternative, erinnere mich bitte dran. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Einlauf.
Da würde ich gerne noch zu sagen, wenn wir das machen zu Hause, machen wir das entweder mit Kaffee, Andreas eher, oder ich mache das mit Löwenzahnwurzel. Das gebe ich jetzt einfach nochmal mit so in
Finde
den
ich
Raum.
beides wunderbar. Kaffee sollte man, wenn man damit anfängt, sich wirklich gut auskennen. Ich liebe Kaffeeeinläufe. Ich würde sie nicht so oft machen. Und ich würde sie auch jetzt nicht unbedingt beim Fasten einsetzen. Kommt immer auf Setting und auf die Person drauf an. Beim Fasten würde ich es eher machen, was du gerade gesagt hast, mit Löwenzahntee. Es gibt auch den 7x7 Kräutertee, den nehme ich gern her beim Fasten. Aber prinzipiell auch da mit gutem Wasser Einlauf machen ist einfach was ganz Wunderbares. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen verrückt an. Aber ich habe da dermaßen gute Erfahrungen gemacht. Und auch mit Menschen, die oft oder öfters mal in emotional-psychische Krisen kommen, kann es sehr hilfreich sein, sich mal einen Einlauf zu setzen. Das hört sich total verrückt an, weil es erstmal gar nichts mit dieser scheinbar mit der Stimmung zu tun hat, die man hat. Wenn man es jetzt mal aus, wie könnte man sagen, mythologischer Sicht sieht, dass man oft in die Unterwelt gehen muss, wie Orpheus in den Hades, dann kann man den Einlauf genauso sehen. Unser Enddarm ist auch so dieser Hades in der Dunkelheit, in der vieles abgelagert wird. Und oft sagt man auf Bayerisch, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das mal sage, der alte Scheiß muss raus. Und das passiert beim Einlauf einfach. Und oft hat man was angestaut. Und das mit dem Einlauf kommt auch wieder so ein Fluss rein. Wenn man natürlich so einen Zivilisationsdarm hat, wo man oben reinstopfen muss, dass unten was rauskommt, dann ist natürlich da ziemlich viele Meter voll gefüllt mit etwas, das einfach auch schwer macht. Und beim Fasten will man ja leicht werden. Also man fängt dann an und ich würde da so alle 2 Tage meinen Einlauf machen, damit da nicht eine Rückvergiftung entsteht. über den Code. Und ja, manche Leute haben einfach weiter Stuhlgang beim Fasten. Ich will jetzt nicht nur sagen, dass es daran liegt, dass die von Haus aus wahrscheinlich besser loslassen können, ist aber auch einer der Gründe. Das andere ist, unser Körper ist es nicht gewohnt, wenn oben nichts reinkommt, dass unten was raus muss. Also hört er dann auch manchmal auf, deswegen ist der Einlauf so wichtig. Über den Einlauf kann man sich sogar noch Wasser zuführen. Wenn man jetzt zum Beispiel manchen Leuten passiert es beim Fasten, die wollen dann nicht mehr so viel trinken. Und das wäre auch sehr schädlich. Also wir brauchen das gute Wasser oben, aber das gute Wasser kann auch unten reinkommen. Wenn jemand zu wenig getrunken hat und macht sich einen 2-Liter-Einlauf, dann kann es sein, dass da richtig viel auch über die Darmschleimhaut aufgenommen wird. Der Körper ist sehr clever, der holt sich schon das, was er braucht. Dann muss man meistens noch einen Einlauf machen, damit wieder abgeführt wird, also das, was raus soll. Und ja, also Kaffee hebt auch die Stimmung. Es kann am Anfang etwas nach dem Einlauf auch melancholisch werden, weil da wirklich was abgeht, was rausgeht. Aber auf lange Sicht oder auch gerade beim Fasten ist es für mich nicht nur ein Tool, das essentiell ist, sondern auch ein Stimmungserheller. Und ich würde da auf alle Fälle auf jegliches Glauben oder Salz verzichten, das wir uns oben reinschütten. Es ist nicht wirklich förderlich für den Fastenprozess. Es kann abführen, es führt ab, Glaubersalz, aber fürs Fasten nicht geeignet, in meiner Erfahrung. Genau. Was es noch gibt jetzt neuerdings, ist eine sogenannte fermentierte Pflaume. Oder es ist eigentlich eine Aprikose. Sie wird als Scherpflaume verkauft. Die hat eine extrem abführende Wirkung. Und speziell beim Fasten, die kann man sich ins Wasser einlegen und abends schön zu Saft kauen. Hat auch noch einen leicht süßlichen Geschmack, auch wenn sie fermentiert ist. Und mit einem halben Liter warmem Wasser trinken. Und dann, ich würde es am besten vor dem Bett gehen machen, weil dann geht am nächsten Morgen wirklich die Post ab. Das ist eine Variante für die, die einfach wirklich Angst vorm Einlauf haben. Ich hoffe, ich kann den Leuten immer die Angst nehmen vor dem Einlauf, weil ich ihn wirklich als sehr wichtig erachte.
Das kann ich auch nochmal bestätigen. Ich habe das kennengelernt, als wir in der Yogalehrerausbildung 10 Tage Detox gemacht haben, auch schön in Italien, in einer schönen Umgebung. Das war auch für die Seele. Und da haben wir auch mit Einläufen gearbeitet, tatsächlich. Und seitdem ist es, also es hat sogar Andreas dann übernommen zu Hause und macht das tatsächlich regelmäßig. Deshalb meine Frage nochmal, Hermann, ganz
Also man
persönlich: Kann
kann da
man das auch
wirklich einen Fetisch
übertreiben?
kriegen damit und es maßlos übertreiben. Also wir müssen da auch auf eine gesunde Darmflora achten. Also es gibt ja noch, wie heißt diese Therapieform, wo man das ganze Gedärm ausspült. Kommst du gerade auf den Namen?
Nee, weiß ich nicht. Weiß nicht.
Hydrokolontherapie
Ah,
ist
ja,
prinzipiell, würde ich
stimmt.
das auch nicht verurteilen oder steht mir vielleicht auch gar nicht zu. Ich würde es allerdings nicht übertreiben. Also wir dürfen da nicht zu weit auch raufspülen und alles rausholen, weil wir holen auch das Gesunde und Gute raus. Also der Einlauf sollte schon, ich würde jetzt sagen, einmal die Woche, einmal alle 2 Wochen ist so meine Empfehlung. Ja, also da fühle
Ja,
ich mich
super.
wohl. Bei mir ist es in der Regel alle 2 Wochen mal, dass ich mir
Ja.
einen schönen Kaffeeeinlauf gönne und manchmal auch einen schönen Wassereinlauf. Aber ich würde es mit Anleitung beginnen. Oder dich wirklich gut einlesen und sich mit jemandem unterhalten, der da wirklich auch Erfahrung drin hat. Weil die Theorie ist das eine. Ich
Wunderbar.
finde, es ist wie mit dem Apfel. Man kann viel drüber lesen und erzählt bekommen. Wenn man nicht reingebissen hat, weiß man einfach nicht, was wirklich ein Apfel ist.
Richtig. Deshalb, das waren ja so viele wunderbare Informationen. Also ich bin ganz, ich könnte ja jetzt noch ewig mit dir reden und das machen wir jetzt aber nicht, sondern das machen wir im Zweifel dann nochmal. Und ich glaube tatsächlich, dass es jetzt, nachdem man sich sowas angehört hat, also du Hörer, wenn du dir das jetzt angehört hast und du sagst, ich glaube, dass das für mich einfach auch was sein könnte, dann empfehle ich dir tatsächlich bei Hermann oder also am besten natürlich bei dir mal zu gucken auf
Ja,
seinserfahrung.de,
genau.
oder? Ja. Was du da im Angebot hast und um sich einzubuchen in so ein Fastenseminar, Ich weiß gerade, dass der Rüdiger Dahlke, ich weiß gar nicht, ob er es dieses Jahr macht, aber ich glaube, er macht das immer um die Fastenzeit, so ein Online-Fasten anbietet.
Also, ja.
Genau, und dann
Genau.
ist
Also,
Praxis,
Rüdiger
Praxis,
macht immer
Praxis, ne?
Fastenseminare live in seinem Zentrum. Ich habe allerdings gehört, die hat jetzt gerade alle abgesagt wegen der Situation, die wir gerade haben. Online, glaube ich, läuft da was. Einfach mal googeln, Rüdiger Dahlke, Online-Fasten. Und ja, und Werbung in eigener Sache, liebe Anja. Wir zwei machen ja ein Yoga mit Sufi-Retreat im Juni. Anfang und da werden wir auch das intermittierende Fasten vorstellen mit wunderbarer Küche und ja, mit Yoga, mit Meditation, mit Wandern, mit Natur, alles, was wir jetzt eigentlich auch besprochen haben. Und da kann man es auch wirklich live erfahren.
Genau, und ich glaube, dass das intermittierende Fasten auch wirklich ein guter Einstieg ist in die Fastenpraxis und ins Kennenlernen auch der Prozesse des Körpers und dann eben noch mit der Anleitung in der Gruppe. Ich stelle auf jeden Fall den Link auch mit hier in die Information zum Podcast und dann kannst du dich da informieren und wir freuen uns auf jeden Fall
Genau.
eh schon drauf, total. Und
Ja.
jetzt nochmal mehr. Genau. Hermann, ja, oh, so schön. Ich möchte dich aber noch fragen, gibt es noch etwas, wo du sagst, das würde ich jetzt gerne einfach noch ergänzen zu
Ja, da
dem, was
gibt
wir
es
bisher
immer
schon
was,
besprochen
merke ich. Also es ist ein Gesamtpaket. Also nicht nur Körper, es ist Geist, es ist Seele. Es muss miteinander gehen, das Fasten. Ab dem Moment, wo ich einfach nur sage, ich schneide mich jetzt von allem ab, mache aber weiter mein Ding, wird es zu einer sogenannten Nullfastennummer. Und das ist absolut auch, nach dem Fasten wirst du nie mehr zum Fasten gehen. Da hast du eine schlechte Erfahrung gemacht und ich empfehle dir wirklich, such dir für die erste Erfahrung einen guten Platz, ein gutes Setting, eine gute Gruppe oder einen guten Coach, Begleitung. Da gibt es einige, die das gut machen. Und frag ruhig verschiedene Leute ab. Die einen sind mit dem Fasten zufrieden, die anderen mit dem und mit dem. Und sei nicht dogmatisch. Versuch's zwei, dreimal und schau, dass du deine Form findest. Und das ist eine Ergänzung noch dazu. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, was sehr wichtig bei meinen Fastenkursen noch ist, ist der verbundene Atem. Das ist eine Tiefenatmung. Und oder du kannst es eben auch in Yoga-Retreats machen, das machen wir auch im Juni, eben Pranayama-Übungen. Der Atem ist auch etwas, was uns sehr dabei hilft, zu entsäuern und zu entschlacken. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, dass man auch gut atmet. Genau.
Absolut. War auch Teil in unserer Yoga-Detox, in unserem 10-tägigen Seminar. Wir haben uns tatsächlich ganz, ganz viel mit Pranayama beschäftigt, um einfach den Atem zu nutzen, um den Körper zu reinigen. Da ist
Genau.
ganz viel Potenzial auf jeden Fall
Wie
drin.
gesagt, und das, wenn du jemand
Wunderbar.
findest oder wenn du irgendeine Veranstaltung findest, wo du einen schönen Mix dieser Dinge findest, empfehle ich dir einfach hinzugehen, weil es wirklich, ja, das Fasten kommt, ich habe gar nicht mehr etymologisch jetzt genau, wo es herkommt, aber ich habe jetzt letztens mal gelesen, dass es einen Ursprung hat, auch fest sein. Also man hat das fest sein. Festsein, Fasten, wurde so eine Assoziation geschlagen. Fand ich ganz interessant. Es sollte wirklich ein Fest sein. Und ja. Und, genau.
Großartiges Schlusswort,
Lass uns
Hermann.
Feste feiern.
Es war wieder ein Fest, mit dir zu sprechen. Heute hatten wir Zuhörer. Bisher
Wunderbar.
hatten wir die immer nicht, aber heute schon. Und ich danke,
Okay.
danke, 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 danke dir von Herzen für dein Hiersein und für all diese wunderbaren Informationen. Und
Jo, danke
genau, freue
dir,
mich schon aufs
dass du
nächste
mich eingeladen
Gespräch.
hast und es ist auch immer eine Freude von dir und euch zu hören.
Ich danke dir von Herzen für dein Hiersein und hoffe, du bist auch so inspiriert wie ich in Bezug auf das Thema Fasten und hast einige Anregungen für dich mitgenommen, Ideen, spürst, wie dein Herz vielleicht zu schlagen beginnt in Bezug auf einige Punkte. Und ich möchte dich von Herzen ermutigen, dem auch nachzugehen und diese wertvollen Tipps oder den Kontakt zu Hermann, das Buch, die Bücher von Dr. Rüdiger Dahlke und all die Anker, die jetzt geworfen sind, auch wirklich zu ergreifen, um nicht nur für deinen Körper, sondern auch für dein Bewusstsein, für deine Seele, für deinen Geist, für deine Lebensqualität etwas zu tun. Und das ist mit Fasten und all dem, was sich dahinter verbirgt, auf wunderbare Weise möglich. Ich danke dir fürs Zuhören, für deine Präsenz, für deine Energie und freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du diesen Podcast bewertest. Auf Apple Podcast kannst du das machen und diesen Podcast oder dieser Folge 5 Sterne geben. Das würde mich sehr freuen, einfach auch um zu unterstützen, was hier an wunderbaren Informationen in die Welt kommt. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Umarme dich von Herzen. Bis bald und alles Liebe. Deine Anja. Thank you.